Also, wir machen noch ein kleines bisschen weiter. Ihr merkt ja schon, allein dieses Gender-Thema würde genügen für die ganze Schulung, will ich allerdings nicht machen, weil ja auch noch andere Themen angekündigt worden sind, die ich auch gerne noch besprechen will. So will ich jetzt in dieser Stunde mit diesem Gender-Thema zu Ende kommen. Ich habe dem etwas mehr Raum eingeräumt als den anderen Themen, mit denen wir uns noch beschäftigen werden, weil es einfach so eine grundlegende Sache von der Veränderung und in der Gesellschaft ist, gerade was so Geschlechterrollen sowas angeht. Und ich betone noch einmal, ich habe das ja mehrfach getan, das ist nicht alles böse. Es gibt durchaus bei Gender Mainstreaming positive Ansätze, zweifellos. Das macht es ja so schwierig, da richtig drauf zu reagieren. Und wie ich habe auch gesagt, wir tun uns nicht gut daran, wie bei anderen Diskussionen, nur prinzipiell jetzt sagen, alles ist böse. Das habe ich auch bei Gender Mainstreaming ein paar Mal so gelesen. Dann kriegt man so getan, dass das ist jetzt der Antichrist, so ungefähr. Und das ist unglaubwürdig, dann werdet ihr das noch vertreten, eure Kinder werdet ihr es nicht mehr vermitteln können, dann geht alles dabei verloren. Aber dass Kinder auch lernen, das sensibel zu unterscheiden, und ich glaube, es ist schon wichtig, ich habe ja die Pole gesagt, wie ich meine, wie ich es beurteilen würde. Ja, die Unterschiede von Mann und Frau sind da, ja, bestimmte Verhaltensweisen sind gesellschaftlich geprägt und die sind diskutabel, die kann man verändern, aber nein, ich muss auch nicht mein Kind künstlich zwingen, diese Rollen aufzugeben, in ein Nichts hineinzukommen. Nein, Kinder sind nicht total frei. Nein, nicht nur das, was ich innerlich fühle, ist Realität und muss um jeden Preis verteidigt werden, sondern es gibt von außen Maßstäbe, wo ich Kindern helfen muss, eine Identität zu gewinnen. Und diese Hilfe von außen bekommen sie immer. Nur sind die entweder durch Medien und Staat gelenkt oder sie sind bewusst von mir als christliche Eltern mitgesetzt. Ohne dass Kinder sich reiben, sich orientieren an irgendwelchen äußeren Normen, Formen, geht es gar nicht. Das geht in keinem Schulbereich so und schon gar nicht, was sexuelle Identität angeht. Sexualwissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass sexuelle Identität entwickelt sich normalerweise so ab dem Alter von 9, 10, 11, 12 Jahren. Dann fängt das so langsam an. Und dann der ganzen Pubertät. Das heißt, es gibt schon erste Anfänge, natürlich Kindheit, frühe Kindheit, aber da drückt sich erstmal sexuelle Identität, also wie verhalte ich mich als Junge oder Mädchen. Du findest viele Jungen, die als Kinder Rollenmuster einnehmen, die wir eher als weiblich ansehen würden. Bis dahin, dass Jungen irgendwann mal Mädchenkleider anziehen. Aber das ist einfach das Experimentieren, das ist dieses Ausprobieren, was Kinder noch vollkommen unbefangen tun, weil Kinder sind noch nicht so rollenspezifisch festgelegt dabei. Weshalb auch kleine Jungs kein Problem haben, mit Mädchen zu spielen, Kindergarten oder so. Normalfall. Das ist noch kein so großer Unterschied. Das kommt erst mit der Zeit, wo man sagt, ja, ich bin doch Junge. Und die Mädchen sind Mädchen. Die Mädchen sind erstmal blöd und hinterher sind sie toll. Das verändert sich dann mit der Zeit. Aber ich möchte natürlich trotzdem kein Mädchen sein. Das ist dann auch wiederum nicht. Aber das heißt, das entwickelt sich in dieser Zeit, wird immer weiterentwickelt. Aber zu dieser Entwicklung braucht es den äußeren Input. Wenn der nicht da ist, entsteht nur eine zutiefst verunsicherte Persönlichkeit, die dabei da ist. Denn die Kinder brauchen von außen die Orientierung. Und ich glaube, dass das einer der Hauptschäden sein wird, die in der Zukunft durch Gender Mainstreaming entstehen werden. Eine Menge von total im tiefsten Inneren verunsicherten Personen, wer sie eigentlich sind, was sie sind, denen man einredet, das ist jetzt das Ergebnis der totalen Freiheit. Jetzt ist endlich jede äußere Manipulation weg. Das bist du eigentlich. Und sie selbst endlos auf der Selbstsuche sind, wer sie eigentlich sind. Diese Verunsicherung ist ja schon durch andere äußere Rahmen, die man fallen gelassen hat, weggegangen. Ihr werdet zum Beispiel sehen, sehr, sehr viele Jugendliche sind total verunsichert, was Berufswahl angeht. Ja, jetzt kann man sagen, vor 100 Jahren war es die Sache klar. Dein Vater war Tischler, du wurdest auch Tischler. Wenn nicht, dann musst du darum kämpfen. Heutzutage ist es eher so, der Staat sagt, es ist alles frei. Es gibt 2573 Ausbildungsberufe, such dir einen aus. Und was macht der normale Jugendliche? Der steht davor und weiß gar nichts mehr. Ja, und das heißt letztendlich, ja genau, und letztendlich, was macht er? Am Ende macht er doch das, wo entweder die Eltern sagen, jetzt komm, jetzt mach aber mal, oder wo die Lehrer das sagen, oder wo der Freund oder die Freundin, die macht einen Beruf, okay, das mache ich auch. Das heißt, letztendlich auch damit, mit dieser großen Freiheit, sind viele, viele Jugendliche total überfordert. Und genauso ist bei vielen, vielen anderen Sachen auch. Das heißt, es ist eine Illusion der Aufklärung, dass die absolute Freiheit sei das Ideal. Die meisten Menschen können mit einer absoluten Freiheit gar nicht leben. Sondern im Grunde genommen, was wir wollen nicht in jedem Punkt 100% festgelegt werden. Manchmal merkt ihr das auch. Ihr macht eine Vorschrift, die Kinder kämpfen dagegen. Aber wenn du fragst, ja, was willst du denn dann machen? Das weiß ich auch nicht. Aber in jedem Fall nicht das, was du willst. Das nicht. Das ist das Einzige, was ich sicher weiß. Und dann merkt ihr, dahinter steckt nicht irgendwie eine geheime Persönlichkeit, die sich entwickeln muss. Dahinter steckt einfach bloß, ich will mich reiben, ich will mich auseinandersetzen. Also das geht ja heute durchaus bis in Mitte 20 hinein. Ich erinnere mich auch bei manchen Diskussionen, die ich mit einigen Professoren geführt habe, die waren im Grunde genommen nur, ich wollte herauskitzeln, wie begründet er seine Position. Ich war gar nicht dagegen. Aber der hat immer mehr Panik bekommen dabei und hat jetzt gedacht, ich bin gegen ihn und so. Und dabei fand ich manche Sachen gar nicht schlecht, aber ich habe stur dagegen argumentiert. Gesagt, nein, der Grund spricht dagegen und der Grund spricht dagegen und so. Und dabei fand ich seine Position gar nicht so schlecht. Aber das war einfach so ein bisschen einfach Provokation. Das war auch ein bisschen, um noch mal seine Gründe genau herauszubekommen. Ich wollte auch nicht so akzeptieren, was der sagt, sondern genauer begründet bekommen. Und so sind manche Jugendliche auch. Aber dann jetzt einfach zu sagen, ja gut, wenn du das nicht so denkst, nicht so findest, na gut, dann halt nicht. Ne? Das bringt sie auch nicht. Das heißt, Persönlichkeit definiert sich an Reibungen, an Vorgaben. Und diese Vorgaben sind nötig. Ich halte es für eine Illusion, ich glaube sogar eine schädliche Illusion für die Menschen, ihnen diesen Eindruck zu geben, wir lassen alles total frei, du machst total, was du willst, wo viele Leute innerlich eigentlich gar nicht genau wissen, was sie wollen. Und manche, die es wissen, die machen das trotzdem gar nicht frei, sondern das ist äußerlich gesteuert. Nur eben, ich sage ja, nicht mehr durch die Eltern, sondern nicht mehr durch die Kirche, sondern durch die Peer Group. Aber in der Peer Group, wenn dein Star diese Kleidung trägt, diese Meinung äußert, dann kannst du davon ausgehen, das tun genau alle, die zu dieser Szene gehören, ganz genauso. Das ist ja nicht eine totale Freiheit. Wäre wirklich die total individuelle Freiheit, dann frage ich mich immer wieder, warum siehst du auf der Schule so wenig Mädchen im Sari? Denn in Indien finden die doch alle schön. Warum finden die Deutschen denn nicht schön? Wenn das wirklich nur aufs tiefste Innere ankommt. Ja, weil es eben nicht aufs tiefste Innere ankommt. Es kommt darauf an, was ist gerade Mode. Ja, warum sind heute bei vielen Wohnungen, die neu gebaut werden, eine ganze Wand bunt gemalt? Weil die Leute das schön finden. Ja, warum finden sie das schön? Weil das seit etwa 5-6 Jahren in ist. Und ich finde es ja auch nicht schlecht. Aber von mir aus kannst du auch alle Wände grün machen oder alle Wände weiß oder so. Aber da merkt ihr schon wieder, ich bin jetzt nicht der Innenarchitekt, ich bin nicht einer, der so künstlerisch ist. Ich finde viele Sachen schön dabei, aber generell ist das so natürlich. Und du wirst in 10 Jahren datieren können, genau wann die Häuser gebaut sind. Also ich finde das manchmal schön, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Ich kann dir ziemlich genau sagen, auf 5 Jahre genau, wann das Haus gebaut ist. Weil die Leute das so super schön fanden. Hast du ein Haus mit braunen, draußen, also innen braune Fliesen, außen braunen Klinker? Wann wurde das gebaut? Ihr wisst auch Bescheid. Ja. Dein Haus ist auch so. Ja. Ja, vollkommen klar. Hast du ein Haus, wo innen die Wände alle weiß sind? Wann ist das gebaut? 90er bis Anfang der Jahr 2000er. Ist vollkommen klar. Und jetzt merken wir doch, das hängt nicht daran, weil wir das alles plötzlich so schön gefunden haben. Das hängt daran, weil alle gesagt haben, so muss es sein. Und dann sagen wir, okay, so muss es sein, so mache ich es auch. Und natürlich empfinden wir es emotional als schön, aber das Emotionale kommt nicht aus uns heraus, das kommt alles von außen. Nur ist es jetzt nicht mehr eine Gesellschaft, die prägt, sondern jetzt ist es eine Werbe- und Modeindustrie, die prägt. Und die uns das sagt. Und ich habe ja gar nichts dagegen. Also nicht, dass ihr jetzt meint, ihr müsst euer Haus jetzt genau umgekehrt machen und gar nicht mehr so. Ihr müsst es nicht machen wie in den 80ern, wie in den 90ern. Ihr könnt es meinetwegen machen wie in der Gegenwart. Ihr seht, ich bin ja auch postmodern. Ne? Ich sage auch, macht wie ihr wollt, Pluralität und... Ja, aber hier bin ich jetzt echt postmodern, so, ne? Weil, warum? Weil ich glaube, dass Innenanrichtung der Wohnung letztendlich sowieso unwichtig ist. Also jetzt, ja. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dabei. Ich meine, die ist schön, aber letztendlich, das Wichtige, worum es sich zu kämpfen lohnt, ist nicht, ist die Wand rot oder grün, sondern wo es sich zu kämpfen lohnt, ist, sind die Maßstäbe der Bibel gültig, da, wo sie eine Aussage machen. Daran müssen wir festhalten. Die anderen Sachen, lasst sie doch frei. Wenn die Gesellschaft zukünftig mal alles wieder vorschreibt, okay, dann werden wir halt alle wie früher mal im Kommunismus rote Sternchen tragen oder so. Dann sind es vielleicht grüne Sternchen oder welche, die gegen den Klimawandel sind. Wobei, da habe ich im letzten halben Jahr gar nichts mehr gehört. Vielleicht vor einem halben Jahr, da war doch noch Klimawandel und was weiß ich, es wird wärmer. Aber nach dem kalten Winter hat sich kein Politiker mehr getraut. Ach. Ja. Also, aber das kommt bestimmt wieder. Also das kommt bestimmt wieder. Jetzt muss nur der nächste Winter ein bisschen weniger werden, ein bisschen weniger kalt werden und dann wird das wieder da sein. Jetzt habe ich gerade gestern gelesen, neueste Untersuchung zu dem Golfstrom. Es wurde ja immer gesagt, der Golfstrom, der wird, jetzt haben neue Untersuchungen festgestellt, der Golfstrom wird stärker. Ja, jetzt ist das, darf aber gar nicht sein, weil im Klimawandel muss der schwächer werden, weil auf Dauer muss ja beim Klimawandel in Europa kälter werden. Ich sage ja, aber Klimaerwärmung, na ja, aber das hängt ja jetzt zusammen, eben weil der Golfstrom nicht mehr da ist, geht das Klima runter und woanders wieder rauf. Und, aber seltsam, neuere Messungen zeigen, passiert gar nicht. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir mit der Umwelt einfach so umgehen sollen. Nein, Umweltaufwand schon gut. Nur dass viele Modelle, also ich bin ja noch einer, der groß geworden ist, so Anfang der Ökobewegung, begeisterter Anhänger der Ökobewegung gewesen, so global 2000, vielleicht, das war so damals das super, das Herausgeben von Präsident Carter, dicker Wälzer, da stand alles drin, wie die Zukunft läuft. Und natürlich ging alles nur bergab, spätestens im Jahr 2000 wird das Öl aufhören, es wird riesige Knappheiten geben, Kriege um Öl und so. Na gut, könnte man sagen, Golfkrieg vielleicht, aber ganz so ist es immer noch nicht gewesen. Deshalb Global 2000 steht heute bei mir nur noch im Bücherschrank als Erinnerung. Denkt daran, wie selbst hochbezahlte Spezialisten und Institute sich irren können. Und deshalb, also ich denke, nein, den Klimawandel nicht. Ja, das sind schon Sachen, die sind reell, aber vergöttert es auch nicht. Das sind alles bloß Prognosen. Die können kommen, die können auch ganz anders kommen und deshalb generell ökologisch sinnvoll zu achten, darauf achten ist gut. Aber jetzt komme ich hier vom Thema ab. Was ich ja nur sagen wollte ist, wir werden immer geprägt von außen. Jetzt nur die Frage, von wem lassen wir uns prägen? Lassen wir uns prägen von der Bibel, von Gottes Maßstäben? Wollen wir uns bewusst auch von einer gewissen Tradition prägen lassen? Das muss ja nicht nur die biblische sein. Denn generell wäre ja auch die Frage zu beantworten, warum ist gesellschaftliche Tradition denn generell schlecht? Ist ja auch kein guter Grund, den es dafür gibt. Es wird generell davon ausgegangen, alles, was in der Vergangenheit geprägt worden ist, ist erstmal in Frage zu stellen und schlecht. Was neu ist, wird von vielen Menschen als generell gut betrachtet. Den Jüngeren. Die Älteren, das ist ja anders, die Jüngeren. Was Neues ist gut, müsst ihr nur mal mit Kindern diskutieren. Ich kenne das ja mit meinen Kindern auch. Wenn ich denen sage, ich höre gerne die und die Musik, das ist ja alt, das ist ja blöd. Was ist für Musik gut? Die neu ist. Und jetzt kommt es gar nicht mehr darauf an, wer die macht oder ob die wirklich gut ist. Weil jetzt könnte ich ja sagen, kann ich musikwissenschaftlich Kriterien anstellen. Die spielen ja für junge Leute gar keine Rolle. Die Musik ist einfach gut, weil sie im Moment in der Hitparade spielt. Deshalb ist sie gut. Und da ist die Frage, aber warum? Das können wir doch genauso hinterfragen, wenn wir schon aufklärerisch geprägt sind. Und warum sind traditionelle Rollenmuster denn alle schlecht? Das muss ja auch gar nicht so sein. Losgelöst von der Bibel. Also bei der Bibel gibt es gar keinen Verhandlungsspielraum. Für mich jedenfalls nicht. Aber das, was jetzt andere Rollenmuster gibt, hier müssen wir auch neu die Frage stellen mit Mut, warum muss das, was denn vorgestern oder vorvorgestern an Rollenmustern gibt, warum muss das denn generell schlecht sein? Denn immerhin, auch unsere Großväter, Urgroßväter, was weiß ich, die haben zwar manche Sachen schlecht gemacht, aber manche Sachen liefen doch auch ganz gut. Das heißt, da neu offen zu sein, das verstellt auch den Blick, indem man krampfhaft versucht, alles, was bisher überkommene Rollenbilder sind, künstlich aufzulösen. Also Leute davon wegzuerziehen. Das ist ein Problem. Es waren hier Meldungen gewesen und die will ich auch gerne dran nehmen. Bitte.
Beeinflussen. Sag uns doch mal, was du denkst, wer hinter diesen Politikern und hinter diesen Medienleuten ja steht, weil die müssen ja von ihr zu beeinflussen.
Genau. Und zwar kann man das nicht an einzelne Personen festmachen. Bewegungen, die heute stark prägen in der Postmoderne, sind nicht mehr hierarchisch organisiert, sondern per Netzwerk. So nennt man das. Das heißt, es sind lose Netzwerke. Und in diesen Netzwerken gibt es ein paar Knotenpunkte. Und das sind dann wichtige Personen oder Organisationen. In Deutschland am einflussreichsten ist das Gender-Kompetenzzentrum in Berlin. Das ist ein unabhängiges Institut, was aber gegründet und auch finanziell und getragen wird von der Bundesregierung. Dieses Institut wurde, ich meine, vor 5, 6 Jahren eingerichtet und hat die Aufgabe, Ideen und Konzepte zu entwickeln, wie Gender Mainstreaming in der Gesellschaft durchgesetzt werden kann. Das Gender Kompetenzzentrum hat auch die Aufgabe, jedes neue Gesetz, was verabschiedet wird vom Bund, jedes, egal ob es Finanz oder sowas, zu überprüfen, ob es den Kriterien von Gender entspricht. Also das heißt, damit will ich sagen, es gibt auch hohe, einflussreiche Positionen, Gremien, die genau das betreiben. Wenn du allerdings einen Politiker fragst, ich habe selbst mit Politikern gesprochen, viele Politiker durchschauen das Ganze gar nicht. Was auch gar nicht böse gemeint ist, Politiker haben mit so viel zu tun, wenn du siehst, was jeder Politiker im Bundestag jeden Tag an Papierberge bekommt. Dem wird einfach gesagt von Kollegen, Gender Mainstream ist gut, dann werden noch ein paar Beispiele genannt, ja, denn die armen Frauen, die unterdrückt werden und die Löhne, die müssen gleich machen. Also, und dann setze ich mich für Gender ein. Die meisten Politiker haben gar keine Ahnung, wofür sie sich einsetzen. Es sind nur einige wenige in Fachausschüssen, die sich damit beschäftigen und die sind von Leuten besetzt, die davon begeistert sind, die es total gut finden, die meinen, das ist der Weg zur Freiheit. Und die setzen das durch. Und bei den anderen wird nur geworben mit den scheinbar positiven Auswirkungen, die das doch hat auf die Gesellschaft und vor allen Dingen mit dem Argument gegen Unterdrückung, gegen Traditionalismus, für die weitere Befreiung der Frauen. Und so werden Koalitionen geschmiedet und das geht dann herunter bis zum Sachbearbeiter in irgendeiner Kommunalbehörde. Der bekommt seine Vorschriften, wenn diese Gemeinde Zuschüsse will für die Jugendarbeit, dann müssen sie die und die Sachen haben. Die meisten Sachbearbeiter, denen ist Gender Mainstreaming total egal. Die machen das einfach, neues Formular, also achten wir drauf und ziehen das durch. Die meisten Sachbearbeiter sind keine Überzeugungstäter, genauso wie die meisten Politiker nicht. Sondern die meisten Politiker, denen wird einfach vorgestellt, das ist gut und ein paar Werbung dafür, wo du genau weißt, dem Konservativen musst du das sagen, dem etwas Liberalen musst du das sagen und dann sind sie dafür. Im Grunde genommen sind es relativ wenig Personen, die als Initialzündung dahinter standen. Allerdings, diese Basis verbreitet sich mit jedem Jahr mehr, weil nämlich immer mehr Überzeugungstäter erzogen werden dazu. Das heißt, die ganze Menge junger Akademiker und Akademikerinnen heute sind überzeugte Anhänger von Gender Mainstreaming, weil sie schon von Kindheit an daran geprägt worden sind. Die sind vor etwa 10 Jahren dann in die Oberstufe gekommen, haben dann nach 6, 7 Jahren aufgehört, sind heute im Studium und die ganze Zeit wurde immer Gender Mainstreaming als positiv dargestellt, ohne dass der Begriff erwähnt worden ist. Und natürlich sind die heute total überzeugt, das ist eine gute Sache. Nicht, weil sie wirklich das durchdacht haben, sondern weil ihnen das schon immer durch die ganze Gymnasialzeit, Grundschule fällt das ja noch nicht so stark auf, und durch Studium vermittelt wird. Ich habe mit mehreren Professoren gesprochen an Unis. In allen Fächern sagen sie, gibt es Vorschriften bezüglich Gender Mainstreaming. Also wie du damit umgehen sollst mit deinen Studenten, wie du das im Unterricht aufbearbeiten sollst, damit traditionelle Rollenmuster nicht mehr geprägt werden. Und so findest du heute junge Leute, auch junge Christen, die total überzeugt sind, das sind gut, weil sie immer nur das so gehört haben, weil immer nur die positiven Aspekte genannt worden sind. Und deshalb dieser Trend Gender Mainstreaming, der wird weitergehen, der wird auch irgendwann zu Ende sein. Also wir müssen keine Angst haben, der wird bis in Ewigkeit fortgeschrieben. Das ist bei allen solchen gesellschaftlichen Trends, die steigen an und irgendwann bestimmen sie fast alles, wenn sie zu Megatrends werden. Und dann fängt es an, die Leute zu nerven. Und dann sehen sie auch die negativen Auswirkungen. Und dann wird so ein Trend abbrechen. Aber noch hat er seinen Höhepunkt nicht erreicht. Und die Schäden, die sind natürlich auch nachher da. Denkt nur an die Diskussion mit antiautoritärer Erziehung. Manche Auswirkungen von antiautoritärer Erziehung haben Eltern bis heute mit zu kämpfen und Lehrer. Obwohl antiautoritäre Erziehung heute aus dem allgemeinen pädagogischen Ausbildung weitgehend verbannt ist. Ich kenne kaum jemanden, der das noch allen Ernstes so vertritt, wie das in den 70er Jahren vertreten worden ist. 60er und 70er Jahre. Aber die Auswirkungen sind natürlich noch da. Das ist vollkommen klar. Und genauso wird es hier auch sein. Das heißt, irgendwann wird Gender Mainstreaming zu Ende sein, aber die Reste werden dann vorhanden sein, werden die Strukturen mit geprägt haben. Also wir können nicht einfach aussitzen und warten, na, dann ist mal vorbei, sondern die Auswirkungen werden dann da sein davon. Also Gender Mainstreaming wird umgesetzt auf allen Ebenen, der Politik, der Pädagogik insbesondere. Und jetzt hast du nach Personen gefragt, ich würde hier jetzt als Namen nennen, Gender-Kompetenzzentrum. Die Bundeszentrale für politische Bildung, müsst ihr nur mal nachschauen, die gibt mehrere Broschüren raus zum Gender Mainstreaming. Ich habe auch mir mehrere bestellt, dann durchgelesen. Das ist ja so eine offizielle Stimme der Bundespolitik da drin. Mehrere Untersuchungen darüber, die ausführlich, also manchmal Sachen, die ich jetzt nenne, die habe ich aus deren Literatur. Da wird ausführlich zitiert, wie in Gesetzen der EU, der Bundesrepublik, der Länder Gender Mainstreaming durchgesetzt wird. Und natürlich alles mit den Begriffen, wir sind gegen Geschlechterunterdrückung, so wird das dann gesagt. Also wird ja nicht gesagt, wir sind für Gender Mainstreaming, sondern dann wird dargestellt, was bisher gelaufen ist, ist Unterdrückung, ist Vergewaltigung, ist Diskriminierung. Und wir befreien die Leute von Diskriminierung. Eben deshalb ja genau der Grundgedanke dahinter, alles andere, was den Menschen bisher einen Rahmen gegeben hat, ist Unterdrückung. Jetzt müssen wir ihnen vollkommene Freiheit schaffen, alles ist möglich. Das ist der Grundgedanke, der dahinter ist. Und gerade diesen Grundgedanken, den halte ich für problematisch. Einerseits, weil ich glaube, rein psychologisch, der Mensch braucht äußere Orientierung. Und er wird sie immer haben. Nur übermorgen vielleicht nur noch durch die Politik, die neu sagt, wie es hier nun läuft, Medien. Oder er bekommt sie aus Gott oder aus der Tradition. Oder sonst woher. Also es gibt es immer etwas Äußeres, was ihn bestimmt. Nur ist die Frage, was? Die andere Kritik, die ich überall auch schon mehrfach genannt habe, ich glaube, dass die Bibel wirklich sagt, Mann und Frau sind unterschiedlich. Und ich glaube auch, dass überhaupt diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen sozialem Geschlecht und biologischem Geschlecht, glaube ich, ist falsch. Und biblisch gesehen ist sie auch falsch. Denn seht ihr die irgendwo in der Bibel? In der Bibel wird nämlich gesagt, dass die körperliche Identität in eins geht mit der sozialen Identität. Das ist eins. Was nicht heißt, dass jede Verhaltensweise eins ist, aber ein Mann soll sich als Mann verhalten, weil Gott einen Mann nicht nur äußerlich biologisch als Mann geschaffen hat, sondern ganz als Mann geschaffen hat. Und interessanterweise sehen wir ja bei den sogenannten Transsexuellen, also die, die Geschlechtsumwandlung nehmen, das ist ja nur mit einem riesigen medizinischen Aufwand möglich. Das ist ja nicht wirklich in den Menschen drin. Jede Zelle eines Mannes, der als Mann geboren ist, sagt, du bist Mann, weil überall das Y-Chromosom ist. Alle Hormone sagen, dass der Knochenaufbau sagt, dass der Muskelaufbau sagt, alles sagt das. Und jetzt sagt man, das alles spielt keine Rolle, nur weil ich innerlich die Emotion habe, eigentlich bin ich eine Frau. Da merkt man schon, wie komisch das klingt und biblisch gesehen falsch. Gerade dagegen, gegen diese falsche Auffassung von Gender Mainstream in Form von Transsexualität, sprechen doch diese Aussagen, die ich gestern zitiert habe aus dem 5. Buch Mose, wo steht, eine Frau soll nicht Männer gerät und ein Mann nicht in Frauen gerät. Das heißt nämlich, du bist eigentlich biologisch Mann oder Frau und jetzt willst du leben wie ein anderes Geschlecht. Und genau dagegen wendet sich ja die Bibel. Das heißt, diese Idee, dass ich eigentlich ganz anders bin, als Gott mich geschaffen hat, die gab es selbst schon zur Zeit des Alten Testaments. Man nannte es nur nicht Gender Mainstreaming. Und dagegen wendet die Bibel sich deutlich. Und da glaube ich, dieses Grundkonzept, dieses Ziel, das ist falsch. Und das wird Menschen kaputt machen. Man kann es probieren, wie man zu allen Zeiten das probiert hat, solche Sachen auf den Kopf zu stellen. Aber es wird den Menschen auf Dauer kaputt machen dabei. Es wird Jugendliche in einer totalen Verunsicherung zurücklassen, wer sie eigentlich nun sind. Wenn der Lehrer jetzt nur vorstellt, also du bist zwar äußerlich ein Junge, aber es könnte sein, dass du eine Partnerin hast oder zwei. Oder es könnte sein, dass du schwul bist. Oder es könnte sein, dass eigentlich in dir ein Mädchen steckt. Und wenn ihr normale Jugendliche kennt, die sind ja schon so tief verunsichert. Wer bin ich als Junge? Wie verhalte ich mich als Junge? Gar nicht, wenn du das mal in Frage stellst. Wenn du das noch in Frage stellst, da stößt du die viele Jugendliche noch in eine total größere Verunsicherung hinein, in der sie dann natürlich psychische Schäden haben werden, Persönlichkeitsprobleme haben werden, auch keine normalen Bindungen eingehen können. Das heißt, ich glaube, hier wird das Ergebnis nicht nur größere Freiheit, sondern eine viel, viel größere Verunsicherung und Schädigung der Entwicklung sein, denn gerade in dieser Phase braucht ein Kind äußere Einflüsse. Egal, wie wir die jetzt benennen und rechtfertigen, da können wir darüber reden, aber es braucht äußere Maßstäbe dabei. Bitte. Ja, das glaube ich. Und das sind so einzelne Beispiele und die werden in der Zukunft viel mehr werden. Weil jetzt kommt eine nächste Generation von Lehrern und Verantwortlichen in Schulen hinein. Im Moment ist das so gemischt. Manche haben Ideen von Gender Mainstream, ein bisschen durch Medien und Schulbücher unterstützt. Aber das heißt, das Durchschlagen kommt ja noch, dass das nicht nur Fantasie ist. Seht ihr, die EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, hat Anfang dieses Jahres eine Studie veröffentlicht. Und zwar Vergleich von Verhalten von Jungen und Mädchen vor 10 Jahren, als sie die Studie schon gemacht haben, und jetzt. Und da zeigt sich, dass Gender Mainstreaming durchgeschlagen hat, dass es erste Erfolge, Veränderungen gibt von dem, wie Mädchen und Jungen sich definieren. Mich interessiert ein paar Dinge, besonders zum Beispiel die Frage von Religion. Vielleicht wisst ihr das auch noch, hat vielleicht auch noch die Illusion, dass Mädchen religiöser sind, sich eher für religiöse Sachen interessieren. War ja früher häufig so. Gemeindearbeit, wer bekehrt sich zuerst? Die Frau. In den meisten Fällen. Also bei einer ungläubigen Familie. Also heute ist es so, dass ganz deutlich die Zahl der bei den Frauen hat sich das religiöse Interesse in den letzten 10 Jahren halbiert. Also ganz deutlich zurückgegangen bei jungen Frauen. Hingegen bei jungen Männern ist es leicht angestiegen. Also das heißt, bewusste schon Ausdruck von Gender Mainstreaming, hat man gesagt, was ist für Frauen? Kinderküche, Kinder, Kirche, Küche. Nicht? Aha, also Kirche fällt raus, hat Gender Mainstream es geschafft, religiöse Interesse zu mindern. Eine andere Sache, die fand ich fast skurril dabei, aber deshalb nenne ich sie jetzt gerade mal, nur weil sie eben so skurril ist. Da wurde eben gesagt, vor 10 Jahren, die Gewaltbereitschaft von jungen Frauen war sehr viel geringer. Wenn du Schlägereien gehabt hast, irgendwo waren es fast immer die Jungs. Jetzt in den letzten 10 Jahren, stark verändert, junge Frauen sind deutlich gewaltbereiter. Du hast immer mehr Gewalttaten, die von jungen Frauen begangen werden. Deshalb seid gewarnt, wenn ihr heiratet, falls ihr noch nicht verheiratet seid, schaut euch vorher an, wen ihr da nehmt. Nein, aber das sind statistische Ergebnisse, die deutlich zeigen, ein paar Beispiele, diese ganze Studie zeigt es noch an viel, viel mehr Stellen, dass Gender Mainstreaming das Verhalten von jungen Männern und Frauen in vielen Punkten bereits verändert hat. Ohne dass dieser Jugendliche jetzt weiß, das ist Gender Mainstreaming. Der hat ja nur die Auswirkung dessen, was ihm vermittelt wird. Nicht jeder Lehrer erklärt ja, jetzt habe ich das Programm und die pädagogischen Mittel, um das zu erreichen. Sondern der macht das, weil er es gut findet. Und dann kommt ein Ergebnis bei heraus. Ja.
Yep. Wie geht es dann Gender Mainstreaming mit der allgemein geforderten Ganzheitlichkeit, zum Beispiel im Bildungswesen?
Ganzheitlichkeit wird so interpretiert, dass jeder Mensch individuell ist. Da würden heute wahrscheinlich auch alle zustimmen. Und das bestimmt jetzt auch die Geschlechtlichkeit. Das heißt, du kannst gar nicht eigentlich gruppieren, Junge und Mädchen, sondern du müsstest jeden individuell behandeln und fördern. Da das natürlich nur teilweise möglich ist, bist du erstmal noch gezwungen, irgendwelche groben Einheiten zu finden und dann Gemeinsamkeiten zu finden, um die Leute zu unterstützen. Aber im Grunde genommen ist das Ideal, was dahinter steht. Jeder ist total individuell, genauso wenig wie man dir deine Geschlechtlichkeit, dein Verhalten vorschreiben kann, kann man deine gesamte Persönlichkeit irgendwo einordnen. Also müsste man eigentlich jeden Schüler individuell fördern, gestalten.
Ja,
ja.
Ja.
Ja. Hier stimme ich dir vollkommen zu. Das finde ich zum Beispiel ein gutes Argument, was wir als Christen ins Feld führen können für die Auseinandersetzung. Zu sagen, das ist ja nicht nur gesellschaftlich. Der Trend von Gender Mainstreaming will sagen, das, was medizinisch möglich ist, das sollen wir auch bereit sein zu verändern. Und da es heute mit Geschlechtsumwandlung möglich ist, zumindest das äußere Erscheinungsbild einer Person zu verändern, soll das auch Menschenrecht werden. Das ist die Forderung dahinter. Zu Recht, glaube ich, ist die Argumentation, die du genannt hast, ja richtig, vergewaltigen wir nicht dann eigentlich den Menschen, was seinen Körper angeht? Das ist ein ganz klares Argument dagegen. Und da gibt es keine eindeutige Antwort. Hier würde man letztendlich nur sagen, das Innere, was du empfindest und was du willst, also dein Bewusstsein, soll sich nicht versklaven lassen durch deinen äußeren Körper. Wenn es einen Zwiespalt gibt zwischen deinem Ich und deinem Körper, dann soll nach Möglichkeit dein Ich gefördert werden und dann muss dein Körper dementsprechend verändert werden. Aber da würde ich zu Recht sagen, so höre ich das aus deiner Argumentation heraus, das ist ja absurd, das spricht gegen diese Ganzheitlichkeit, das spricht auch dagegen, den Körper anzunehmen, wie er nun ist. Und das sind Argumente, die wir bringen können. Wir haben ja Argumente. Deshalb habe ich euch ja gesagt, studiert gut diese ganzen Schriften, wo die Unterschiede zwischen Mann und Frau dargestellt werden. Da gibt es ausführliche Bücher darüber, die sagen, wie die Hirnphysiologie von Männern und Frauen unterschiedlich ist. Und das sind ja Fakten, harte Fakten. Und auf die können wir uns ja berufen und sagen, nein, Mann und Frau ist nicht nur eine Sache, wie ich gerade empfinde. Das ist eben schon von vornherein biologisch, von dem Geschlecht, schon von Kindheit an eigentlich ein Stück weit festgelegt. Aber jede Festlegung empfindet man erst negativ. Und wenn es möglich ist, soll man diese Festlegung relativieren können. Deshalb, ich sage ja, der Grundgedanke ist die totale Emanzipation, die totale Freiheit, was ich will und denke, das soll durchgesetzt werden, was eine Illusion ist. Und deshalb, ich glaube, wie wir biblisch argumentieren können und das biologisch noch unterstützen können, ist, es gibt nicht eine grundsätzliche Trennung davon, sondern Gott will, und die Biologie zeigt es uns, dass ein Mann eben nicht total frei ist, sondern ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Und was natürlich gerne herangezogen wird, sind dann diese Untersuchungen von den Intersexuellen. Also wo jemand geboren wird, als früher sagte man Zwitter, Hermaphrodit oder so, also intersexuell mit zwei Geschlechtsorganen. Und diese Fälle gibt es ja. Aber ich kann ja nicht von der Ausnahmeregelung auf die Allgemeinheit schließen. Das wäre ja absurd. Dann würde ich ja auch jede psychiatrische Behandlung ad absurdum führen. Dann würde ich jetzt vielleicht sagen, der Schizophrene ist der Normalfall. Und alle anderen, die haben halt ihre weiteren Persönlichkeiten unterdrückt. Also müssen wir jetzt jedem anderen helfen, ihre weiteren Persönlichkeiten in sich noch zu entdecken. Ja, genauso ist es. Ich kann doch nicht davon ausgehen, für denjenigen, der einen genetischen Defekt hat, denn nichts anderes ist das ja, wenn einer als Hermaphrodit, also als intersexuell geboren wird. Dann muss ich diesem Hermaphroditen helfen, seine Rolle in einer Gesellschaft zu finden, in der die meisten Menschen anders sind, weil das hier ein genetischer Defekt ist. Aber ich kann nicht den als Normalfall ansehen und sagen, weil der doch nicht bestimmt ist, dürfen wir letztendlich auch keinen anderen bestimmen. Zwischenzeitlich spricht man da von dem Kampf ums dritte Geschlecht. In der Vergangenheit war es so, dass man Hermaphrodite operiert hat, kurz nach der Geburt. Dann haben die Eltern entschieden, ist der Junge oder Mädchen. Und dann ist er aufgewachsen. Den meisten Hermaphroditen hat das nie Probleme bereitet. Aber natürlich, wie man es in der Diskussion macht. Man nimmt 2, 3 Beispiele, die es in der Vergangenheit gegeben hat, sind immer dieselben. Also es sind immer dieselben, die ich in verschiedenen Büchern gelesen habe. Die nimmt man heraus, wo dann manche dieser Hermaphroditen später gemeint haben, sie seien doch genau das andere Geschlecht, zu dem sie operiert worden sind. Und die haben sich dann als unterdrückt gefühlt. Und da hat man gesagt, das ist Diskriminierung, das ist Unterdrückung. Also, jetzt ist die Forderung, man soll Hermaphrodite gar nicht mehr operieren, sondern die sollen mit 2 Geschlechtsmerkmalen aufwachsen und sich dann später selbst entscheiden, ob sie so bleiben oder ob sie einer der Gruppen zugehören. Jetzt stellt euch mal vor, der normale Pubertierende, der schon Probleme hat zu erkennen, ist er Junge oder Mädchen. Was macht denn da der Hermaphrodite? Der in der ganzen Schule häufig der Einzige ist, der so ist. Ja, der ist doch total draußen. Zu wem soll er nächste Beziehung aufbauen? Zum Mädchen, zu Jungen? Er findet doch alles komisch. Weil so einen wie ihn gibt es ja nicht. Das heißt, ich glaube, dass man dem gar keine Hilfe bietet, sondern man gibt unter dem Vorwand der Freiheit, liefert man Leute der totalen Verunsicherung aus. Dass so etwas schiefgehen kann, ja, das gibt es immer. Es gibt immer Probleme in der Erziehung. Aber ich kann ja nicht von den Problemfällen ausgehen und deshalb alles, was normal läuft, in Frage stellen. Aber das tut man genau in der Diskussion. Deshalb, ihr werdet immer wieder dieselben Beispiele finden dabei. Und heute wird mir gesagt, du bist der Böse, weil du die unterdrückst, die eben so und so leben wollen. Das ist die Argumentationsschiene, auf der ihr aber auch herauskommen müsst. Erstmal, indem ihr deutlich dabei macht, du unterdrückst die Leute genauso. Warum? Weil es die totale Freiheit gar nicht gibt. Und das zeigen eindeutige Untersuchungen, auch bezüglich, wenn ihr mein Buch nachliest über Homosexuelle. Ganz deutlich, es gibt in den Leuten so ein Gefühl, man nennt das homophil, ich fühle mich zu einem anderen Mann hingezogen. Das gibt es, das ist Realität, das ist halt so, gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber diese schwule Identität, die entsteht erst in der schwulen Community. Und das sagen ziemlich alle Sexualwissenschaftler. Das heißt, diese schwule Identität, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ne? Das entsteht erst in der schwulen Umgebung, wo äußerlich immer darin bestärkt werde, wo eine Lebensform entwickelt werden. Da entsteht erst der Schwule, wie wir ihn als schwule Identität kennen. Das ist nicht diese Verunsicherung aus dem Gefühl heraus. Die ist Realität, die kann man auch nicht unter den Tisch kehren. Da kann man auch nicht einfach sagen, du bist böse und sündig und so. Da muss man demjenigen helfen. Weil das ist eine Störung, das ist ein Problem, mit dem er zu kämpfen hat, wie Leute mit anderen psychischen, mit Selbstannahme oder mit was weiß ich zu tun haben. Es gibt massenhaft Probleme, die Leute psychisch haben, aber da muss man ihnen helfen, damit zurechtzukommen und nicht sagen, weil du das so fühlst, ist das echt so, ist das richtig so. Und hier müssen wir als Christen eingreifen. Ich möchte jetzt, da unsere Stunde sonst bald vorbei ist, mehr dazu kommen, wie gehen wir denn damit um als Christen? Beziehungsweise erster Punkt, wo betrifft uns denn diese Sache als Christ überhaupt? Ja, genau. Intersexuell. Hermaphrodit. Ja, genau. Das kommt aus der griechischen Mythologie. Da wird insbesondere auch in der Sexualwissenschaft so benutzt. Da gibt es Hermes und Aphrodite und die haben ein Kind gezeugt. Und dieses Kind in der griechischen Mythologie hatte dann 2 Geschlechtsmerkmale. Und von diesem aus der griechischen Mythologie leitet man ab mit Hermaphrodit. Also das heißt einer, der nicht einem Geschlecht zugehört, sondern beiden Geschlechtern zugehört. Das findet man insbesondere in psychologischer Literatur, ist das häufiger, wird das erwähnt, auch sexualwissenschaftlicher. Aber so in der politischen Auseinandersetzung spricht man heute mehr von intersexuell. Ja, genau. Meistens sind die Chromosomen eindeutig. Es handelt sich dann hier mehr um eine, aber bei Intersexuellen, es gibt da auch, ich meine, etwa um die 20 verschiedene Variationen. Das heißt, äußerlich sieht es ähnlich aus, chromosomenmäßig ist das noch sehr unterschiedlich. Die meisten sind genetisch veranlagt dazu. Also das heißt, es gibt einen genetischen Defekt. Das muss gar nicht sein, dass sie X und Y oder 2X haben, sondern es kann einfach sein, wo man heute ja mehr dran forscht, dass bestimmte Chromosomen auf dem Y- oder X-Chromosom nicht aktiviert sind. Das heißt, die haben das, aber bestimmte sind nicht aktiviert. Es liegt ja nicht nur, dass du das Chromosom hast, sondern ob die aktiviert werden. Also das heißt, da gibt es verschiedene Ursachen. Denen jetzt biologisch nachzugehen, ist eine längere Geschichte, kann ich euch Literatur empfehlen, die dem nachgeht. Aber das ist in den meisten Fällen genetisch verursacht, wird dann umgesetzt über die Hormone, weil die sind ja wieder verantwortlich für die Entwicklung bestimmter Körperpartien und so. Aber das heißt, rein äußerlich haben sie die meisten allerdings nur ansatzweise. Das heißt, die sind nicht ausgeprägt mit den beiden Geschlechtsmerkmalen, aber ansatzweise sind die vorhanden, sodass man das deutlich sehen kann und meistens schon von Geburt an sehen kann und eben ausgeprägt. Also männliche und geschlechtliche Sexualmerkmale. Manchmal nur äußerlich. Also, dass eben eine Person eine Vagina und einen Penis hat, aber ohne Gebärmutter. Das gibt es auch. Es gibt aber auch mit Gebärmutter, dass der Klitoris einfach besonders lang ist und das dann so wirkt wie ein Penis dabei. Also es gibt ja jetzt verschiedene Untergruppierungen und verschiedene Gruppen und so, das sind nicht alle gleich, aber äußerlich wirkt es so, als ob sie beiderlei Geschlechtsmerkmale haben. Sie haben es manchmal auch genetisch, ist es hingegen in den meisten Fällen so, dass sie genetisch eindeutig sind. Auch nicht das ist immer, weil es gibt irgendwie 20 verschiedene Fälle davon, aber genetisch in den meisten Fällen ist es eindeutig, aber in den äußeren Geschlechtsmerkmalen bilden sie sich unterschiedlich aus. Ich meine, das ist ja auch ganz logisch. Ich meine, seht doch mal, zum Beispiel ein Mann hat ja X- und Y-Chromosom. Das heißt, in den X-Chromosomen hat er ja prinzipiell all die Daten, die auch eine Frau hat, nur die werden eben totgeschaltet. Das heißt, die werden nicht ausgebildet durch das Y-Chromosom. Aber prinzipiell hat er all die Eigenschaften auch in der Genetik. Also nur sie werden nicht ausgebildet. Weil das Entscheidende, man hat in der Vergangenheit gedacht, Genetik heißt entweder die Gene sind da und dann bestimmt das alles. Heute weiß man, nein, es kommt gar nicht mehr darauf an, ob die Gene da sind, sondern ob sie ein- oder ausgeschaltet sind. Denn man spricht ja auch, vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule, von rezessiven und dominanten Genen. Und rezessive sind die, die du hast, aber die sich nicht ausprägen. Manchmal prägen sie sich erst bei den Kindern oder Enkelkindern aus. Aber die sind ja in dir drin, nur sie werden nicht eingeschaltet, haben deshalb keine Auswirkung. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Ursachen für diese Intersexualität. Aber auf jeden Fall, es ist ein genetischer Defekt. Es läuft nicht so, wie es eigentlich biologisch laufen sollte. Und dadurch kommt in der Körperform, gibt es Sachen, die so nicht gewöhnlich sind. Genauso wie manche Kinder werden mit 6 Fingern geboren. Und meistens operiert man die weg, dann den 6. Finger. Einfach damit das Kind nicht diskriminiert wird und so weiter. Heute tendiert man dann eher dazu zu sagen, also nein, lass doch, weil auch das ist natürlich und so. Aber das sind auch noch, weil das nicht so stark diskutiert wird, sind da die Meinungen noch unterschiedlich. Ja. Also, aber wo betrifft, jetzt war meine Frage ja, wo betrifft uns das als Christen besonders? Wo sind wir herausgefordert über das hinaus, was uns sowieso einfach als interessierte Zeitgenossen betrifft? Also erste Frage, analysieren, wo betrifft uns das? Zweite Frage, wie reagieren wir dann darauf? Ja.
Ich glaube, das ist, also ich erlebe das in der Kinderarbeit ganz stark beeinflusst. Weil wir ja auch, also wir haben auch Lehrer und Lehrerinnen.
Ja? Yep.
Und vieles wird unreflektiert übernommen und automatisch auch in die Kinderstunde mit reingebracht. Also
ja. Durchaus eine Beobachtung, die ich auch mache. Ich habe sie jetzt nicht in der Kinderstunde gemacht, sondern an christlichen Schulen. Da sind gläubige Lehrer, aber viele gläubige Lehrer merken selbst gar nicht, wie stark sie nach vollkommen nicht biblischen Rollenvorstellungen geprägt sind. Warum? Weil denen wurde, ich habe es ja gesagt, den jungen Lehrern wurde seit der Gymnasialzeit bis zum Ende des Studiums immer wieder vermittelt, das ist so. Und sie bekommen ja auch immer nur einseitige, also zum großen Teil nur einseitige Ergebnisse. Das heißt, die Argumente, die dagegen sprechen, werden fast ja nicht erwähnt. Oder kennt ihr heute ein populäres Buch, was sich kritisch mit Homosexualität auseinandersetzt? Gibt's ja gar nicht. Es gibt in keinem Lehrplan, in dem die negativen Seiten der Homosexualität genannt werden. Das Einzige, wo du das ansatzweise findest, ist bei Schwulbüchern in Reihen, die von Schwulen herausgegeben werden. Aber die liest ja keiner außer der Schule. Und da habe ich ja gesagt, ich habe aus einigen der zitiert, da steht dann zum Beispiel, ja, das große dunkle Geheimnis der Homosexualität ist, und dann werden einige Punkte genannt. Die findest du in anderen Aufklärungsbüchern nicht. Da findest du alles geschönt und geglättet. Und genauso ist das auch bei dem Gender Mainstreaming. Übrigens neben Erwähnung noch, falls ihr eine Doktorarbeit schreiben wollt oder so, macht die in Gender Mainstreaming. Das ist im Moment ein Boom, da bekommst du überall gute Plätze, massenhaft Doktorväter, sogar noch Zuschüsse. Ich habe mit Professoren gesprochen, die haben gesagt, egal welche Forschungsarbeit sie machen, sie versuchen immer noch einen Gender-Aspekt hineinzunehmen, weil dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Forschungsgelder bekommst, viel, viel größer. Das ist im Moment das Thema, also wenn du über Physik forschst, was weiß ich, die Entwicklung der Asteroiden oder so, wenn du dann noch einen Aspekt von Gender reinbringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du da durchkommst. Ja. Ja.
Ja. Arbeiten. Aber das sind so Sachen, Mhm. Das dann auch in Gemeinde und Zuschuss und Freizeit und dergleichen.
Ja. Und wo man merkt, auch da werden wir als Gemeinden oder als Christen davon betroffen, sei es Berufsleben, aber genauso auch, wenn du Gelder beantragst für deine Jugendarbeit, für deine Ausflüge oder für sonst etwas. Also da wird uns das betreffen, betrifft uns jetzt schon. Also die Sache mit der Kinderarbeit finde ich gut. Und da sollten wir nicht die Illusion haben, wenn die Kinder aus gläubigem Elternhaus sind oder die Mitarbeiter, ist das alles okay. Das gilt gar nicht. Wir alle sind erstmal auch Bürger unseres Staates und sind beeinflusst von dem Zeitgeist. Wenn ich vorhin gesagt habe oder gestern gesagt habe, Rollenmuster von Mann und Frau haben uns in der Vergangenheit geprägt, wir haben dafür gekämpft, das gilt ja nicht nur aus der Vergangenheit, auch die gegenwärtigen Christen. Und wovon sind die geprägt? Ja, von den Rollenmustern unserer Gegenwart. Und Rollenmuster unserer Gegenwart heißt Gender Mainstreaming. Und natürlich sind auch die jungen Christen, besonders die Akademiker, weil die ja viel länger geprägt werden durch die Universität und so weiter, die sind viel stärker von dem Gedanken von Gender Mainstreaming geprägt und zwar positiv. Weil das wurde ihnen ja über 10 Jahre hinweg gesagt, das ist positiv. Und es wurden nur die positiven Aspekte betont, die ja da sind. Betonen ja nochmal, Gender Mainstreaming ist nicht alles schlecht. Aber wenn du nur die positiven Aspekte nennst, dann fällt es dir schwer zu erkennen, wo auch die Defizite und Probleme sind. Und da werden dann auch Leute mit geprägt. Nächster Punkt wäre ja die Ungläubigen, die in die Gemeinde kommen. Wir müssen damit rechnen, dass wenn Leute zum Glauben kommen, wir vermehrt Leute haben werden, die Identitätsprobleme haben. Was jetzt hier schon die Frage mit der Homosexualität ist. Du musst davon ausgehen, jede Gemeinde wird mit Homosexuellen zu tun haben. Es geht nicht mehr damit zu sagen, einfach nur, das ist Sünde oder schlecht, das schmeißen wir raus. Wir müssen lernen, diese Leute zu begleiten. Wir können die nicht alle mehr zum Wüstenstrom schicken. Die haben nämlich keinen Platz mehr. Das heißt, wir werden herausgefordert, als Gemeinde darauf einzugehen, weil es immer mehr Leute mit Identitäts-, auch sexuellen Störungen geben wird, die zum Teil gesellschaftlich mitgeprägt sind. Und da müssen wir sehen, wie gehen wir damit um? Sagen wir einfach, ist doch egal, wie die Gesellschaft lebt, wie du willst. Wenn du das tust, dann wirst du die gesamte Sexualethik in der Bibel vergessen können. Denn dann wirst du in der Gemeinde gar nichts mehr prägen können. Also musst du dem irgendwo etwas helfen, Hilfen entgegensetzen. Ja.
Mhm. Und das wird ja dann auch noch meistens dann damit begründet, dass Gott die Welt liebt. Er hat alle geliebt und wir sollen auch alle lieben. Mhm. Aber da ist ein gewaltiger Unterschied. Ich kann den Menschen ruhig lieben. Mhm. Aber zwischen Liebe und Toleranz finde ich ist ein Unterschied.
Mhm. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, weil dann sind wir ja schon im Schritt, wie gehen wir damit um? Zuerst, wo sind da die Konflikte und die sind bei dieser Frage der Toleranz, wie wir damit umgehen, das will ich gleich noch besprechen, nachdem wir ein paar Beispiele noch gesammelt haben.
Also bei einem Beispiel haben wir gemeint, dass eine junge Frau hat ein Kind gekriegt, also Ehefrau, und sie wollte 2 Monate nach der Geburt wieder arbeiten gehen. Und daraufhin hat der Gemeindepastor mit ihr gesprochen und gefragt, ob das dann für alle Beteiligten gut ist. Daraufhin ist das Ehefrau ausgetreten.
Mhm. Ja, das ist auch so eine Richtung, wie Gerda schon gesagt hat, man fühlt sich sehr schnell bevormundet, wenn nicht alles möglich ist, wie ich es ja momentan empfinde. Wo wir natürlich merken, da geht ganz viel von der Absicht der Bibel verloren, die uns ja korrigieren will. Jetzt rede ich mal noch gar nicht über Inhalte, aber generell glauben wir doch als Christen, Gott weiß besser, was für mich gut ist, als ich selbst. Und deshalb musste ich ja prinzipiell zumindest bereit sein, mich auch in Frage stellen zu lassen. Und hier ist ein Grundproblem. Und ihr merkt, das Grundproblem ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es geht letztendlich um die Autonomität des einzelnen Menschen. Gender Mainstreaming, das ist eigentlich nur ein Beispiel für die totale Autonomität. Ich will total autonom sein. Niemand soll mir reinreden, was ich tue, denke und mache. Und das äußert sich jetzt nur auch im sexuellen Bereich. Das hat sich vorher in vielen anderen Bereichen geäußert, die dann als Tabuthemen erklärt worden sind. Und das heißt, die Bibel wird ihre Relevanz auch in christlichen Gemeinden verlieren, weil es wird am Ende höchstens noch darum gehen, Gott gibt dir ein paar Streicheleinheiten, weil du bist gut und alles, was du tust, ist auch gut. Das hören sich Menschen gerne an, aber wo in irgendeinem Bereich, sei es Beruf, sei es Ehe, sei es, was weiß ich, Ökologie oder sonst was, nein, da hat die Bibel mir nichts zu sagen. Und da müssen wir sehen, das ist in der Bibel allerdings anders, wenn wir sie neutral versuchen zu betrachten. Egal, ob mir das passt oder nicht. Es geht mir noch gar nicht darum, was es passt. Es geht auch noch gar nicht darum, was die Bibel sagt im Einzelnen. Sondern wir müssen begreifen, und das geht in der Argumentation, das ist, glaube ich, auch wichtig, jungen Leuten zu vermitteln, ja, ich erlaube Gott, mich zu kritisieren. Ja, ich erlaube, dass Gott mir auch sagt, ich mache Sachen falsch. Denn wenn das nicht mehr da ist, dann gibt es auch kein christliches Leben mehr dabei. Also da müssen wir sehen, das, und das ist die Grundlage. Es geht erstmal nicht um Gender Mainstream, es geht erstmal nicht um mein Geschlecht, es geht um die Erkenntnis, bin ich bereit zu akzeptieren, dass Gott mir Sachen sagen darf, und jetzt nicht nur durch die Emotionen. Da merken wir ja, diese Wahrheit der Emotion schlägt sich auch in christlichen Kreisen dahingegen nieder, wenn ich das spüre, habe ich mehrere Leute erlebt, die haben gesagt, Gott hat mir innerlich gesagt, ich soll mich von meinem Partner trennen. Ja, wodurch kam das? Ich habe das Gefühl gehabt. Aber Gefühl soll nicht hinterfragt werden. Hier müssen wir sagen, nein, nein, dein Gefühl ist dein Gefühl. Was Gott sagt, entspricht nicht immer deinem Gefühl, das also zu unterscheiden, zu trennen. Und das ist auch schwierig in Gemeindearbeit. Wir werden noch ein bisschen da weitermachen, weil mir ist es wichtig, diesen Punkt noch etwas weiter zu durchdenken, dass wir begreifen, was da wirklich das Problem ist. Sonst kämpfen wir gegen eine Sache, die vielleicht nicht das eigentliche Problem ist und werden dadurch auch nichts erreichen. Also nach der Andacht ist Andacht, ne, drüben in der Kapelle, Pause, da könnt ihr hier in den Pausenraum kommen, hier vorne, und dann machen wir um 10:30 weiter und dann werden wir eure